500 Gramm Mehl, 250 Gramm weiche Butter, 225 Gramm Zucker, eine Prise Salz, drei frische Eier, eine Zitrone und ein wenig Milch. Wer weiß, was dabei rauskommt, wenn man sich mit diesen Zutaten... Mailand, ja. Ohne Milch. Warum ohne Milch? Okay, gut. Ich muss gar nicht verstiften. Nein. Und sonst, ja. Stimmt absolut, Mailänderli, mein absoluter Favorit unter den Weihnachtsgurzli, neben den Spitzbuben, die haben auch noch einen recht hohen Rang. Relativ einfach zu backen, machen wir heute Nachmittag. Die hier sind vom Mikro, also. In größeren Mengen, recht easy, schmeckt jedes Mal sensationell. Nicht zu süß, nicht zu langweilig, genau die richtige Konsistenz, der Zitronengeschmack 1A. Aber jetzt stellt euch mal vor, man würde an den Zutaten anfangen rumzuschrauben. Anstelle dem Mehl nehmen wir jetzt einfach Haferflocken, anstelle 225 Gramm Zucker nehmen wir einfach die gleiche Menge an Salz. Anstelle Zitronenschale nehmen wir irgendwie Avocadoschale oder irgendwie was gerade in ist. Solange es bio ist, man will ja keine Pestizide. Vielleicht ist jemand so mutig, geht heute nach Hause, kauft das noch. Probiert das mal aus. Es kommt sicher etwas dabei heraus. Die Frage ist, ob es essbar ist, ob es gut schmeckt, ist auch nochmal eine andere Frage. Sicher ist auf jeden Fall, dass keine Mailänderli dabei rauskommen. Und wie Sonja schon hier eröffnet hat, ist heute der dritte Advent. Und wir haben bis jetzt an jedem Sonntag einen anderen Aspekt des Advents beleuchtet und angeschaut. Nochmal zur Wiederholung, Advent, kurz für Adventus Domini, Ankunft des Herrn. In dieser Zeit machen wir uns Gedanken zu den verschiedenen Schattierungen dieser Ankunft. Bis es dann nächste Woche dann endlich soweit ist, eben mit dem Kids-Treff-Gottesdienst und Heiligabend-Gottesdienst, wo wir endlich Weihnachten feiern. Aber noch sind wir noch nicht so weit und wir richten heute den Blick auf eine ganz besondere Person, auf eine wichtige Person in der Weihnachtsgeschichte, Maria. Von ihr bekommen wir heute auch so ein wunderbares Rezept. Vielleicht nicht eins für Mailänderli, ich weiß nicht, ob die in der Region schon bekannt waren. Ich habe geschaut, Mailand gibt es anscheinend seit 200 vor Christus. Also wer weiß, vielleicht hat man damals schon Mailänderli gegessen. Also, oder Jerusalemerli. Also die Archäologen sind sich uneinig. Aber Maria gibt uns heute nicht ein Rezept für etwas Essbares, für Weihnachtsgurzli, sondern für etwas noch Tiefgreifenderes, für etwas noch Erfüllenderes, wenn man sich das vorstellen kann. Ein Rezept für Weihnachtsfreude. Weihnachtsfreude ist ja etwas, was heute extrem aktuell ist. Etwas, nach dem eigentlich alle irgendwie auf der Suche sind. Etwas, das einen schon fast irgendwie unter Druck setzt. Ich muss jetzt irgendwie Weihnachtsfreude spüren, irgendwie in Weihnachtsstimmung kommen. Es ist immerhin die Weihnachtszeit. Und Rezepte für so eine Weihnachtsfreude gibt es viele. Der Klassiker, man kauft sich viel Geschenke, man wünscht sich viele Geschenke, wo man sich ganz sicher ist, das brauche ich wirklich, damit ich mich freuen kann. Oder man trommelt so die ganze Verwandtschaft zusammen, die ganze Familie, packt in ein Wohnzimmer mit Weihnachtsmusik, mit Tee, mit Mailänderli und hofft, dass die Weihnachtsfreude spontan ausbricht. Und ich bin mir sicher, das kann alles sehr viel Freude machen. Also ich habe mich schon an Weihnachtsgeschenken extrem gefreut, an Familie extrem gefreut. Wenn alle Vorzeichen stimmen. Aber es ist auch ein risikoreiches Konzept. Manchmal geht die Rechnung auf, manchmal geht die Rechnung nicht auf. Vielleicht liegt das Weihnachtsgeschenk von letztem Jahr, ich weiß nicht, wenn ihr euch daran erinnert, liegt das schon im Keller oder noch nicht? Oder schon beim Kundendienst, um es umtauschen zu lassen? Oder vielleicht bricht tatsächlich etwas aus, wenn die ganze Familie so auf engem Platz ist. Im Optimalfall bricht Weihnachtsfreude aus, aber ein ganz bekanntes Phänomen ist auch, dass Streit ausbricht. Wo dann schnell klar wird, dass so diese ganzen Altlasten, so diese Hypotheken, die man sich im ganzen Jahr angesammelt hat, dass die wieder zum Vorschein kommen und durch diesen kleinen, dünnen, roten Weihnachtslack durchbrechen, den man so aufgetragen hat mit einem Monat Weihnachtsmusik. Oder was ist, wenn es finanziell nicht gut aussieht, dass Geschenke einfach nicht drin liegen? Es ist ja noch nicht lange her, da haben wir Weihnachtsgeschenke gesammelt für Osteuropa. Und wir haben gehört, dass sich diese Menschen, dass die finanziell so schlecht dran sind, dass sie im Leben noch nie ein Weihnachtsgeschenk gehabt haben. Und da muss man sich fragen, ist es dann unmöglich, Weihnachtsfreude zu haben? Oder was ist, wenn gar nicht erst Familie vorhanden ist, wenn irgendwie die Familie weit weg ist oder man sonst irgendwann allein ist? Da ist ja auch die Weihnachtszeit eine so dieser ganz, ganz krassen Zeiten, wo die Einsamkeit grausam zuschlagen kann. Und wir merken, dass das alles nicht so ganz sichere Rezepte sind, wo todsicher Weihnachtsfreude entstehen kann. Bei Maria war es nicht anders. Aber Marias Rezept geht in eine ganz andere Richtung. Sie war nicht umgeben von einer großen Familie. Sie hat nicht großartige Geschenke bekommen oder irgendwie Josef eine Playstation oder so geschenkt. Und trotzdem war Maria tief erfüllt von einer Freude. Von einer Freude, die viel tiefer geht als irgendwie so kleine oberflächliche Freuden, wo man sich so ein paar Minuten freut und dann flacht es schon wieder ein bisschen ab. Wir finden dieses Rezept, von dem ich spreche, in einem Lied, das sie gesagt oder gesungen hat. Und dieses Lied ist heute als Magnificat bekannt. Vielleicht die einen schon gehört. Magnificat ist in der lateinischen Version das erste Wort von diesem Lied. Das ist noch ganz häufig so bei lateinischen Liedern oder auch Konzilsbeschlüssen in der Kirchengeschichte, dass man einfach das erste Wort oder die ersten zwei Worte genommen hat. Maria ist Gabriel erschienen, der Erzengel Gabriel, mit einer im ersten Moment recht unangenehmen Nachricht. Die unangenehme Nachricht ist, dass sie als unverheiratete Frau, junge Frau, schwanger werden wird, aber dass ihr Sohn der Sohn Gottes sein würde. Was für eine Nachricht. Und dann fast schon wie ein bisschen bei einer Schnitzeljagd verrät der Engel Maria auch, dass ihre Verwandte Elisabeth im hohen Alter noch schwanger geworden ist und gerade im sechsten Monat ist. Und wir lesen das, sie reist dann dorthin zu Elisabeth, man ist sich nicht sicher wie weit, also es können gut und gerne so 100 Kilometer gewesen sein, ins Bergland. Und wahrscheinlich hat sich Maria gedacht, ich muss unbedingt die Frau besuchen, die in einer ähnlichen Situation ist wie ich und die mich versteht. Und so macht sich Maria auf den Weg. Und da setzt der Bibeltext von heute ein und ich lese den ersten Teil nun vor, Lukas 1, 39 bis 45. Lukas 1, 39 bis 45. Heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Genau nach diesen Versen fängt dann dieses Magnificat an, dieses Loblied. Aber wir bleiben ganz kurz hier stehen. Das ist eigentlich so ein wunderschöner Auftakt. Ich hätte diese Geschichte auch erzählen können, nacherzählen, aber ich finde, das ist ein schöner Auftakt, gefüllt mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist irgendwie bei allen mitwirkt. Einerseits natürlich beim Kind in Elisabeths Bauch. Etwas früher, da ist ein Engel zu Elisabeth gekommen und hat gesagt: Schau, du wirst einen Sohn bekommen im hohen Alter und er wird schon im Bauch vom Heiligen Geist erfüllt sein. Man kann sich fragen, ja gut, wieso jetzt schon im Bauch, warum ist das wichtig? Und dann kommt Maria rein und wie als Bestätigung fängt Johannes, das Kind, im Bauch an zu hüpfen, sich zu freuen, weil er schon mit dem Heiligen Geist ausgestattet ist. Und er merkt, Maria, da ist irgendwas anderes, da ist was ganz Spezielles im Gang. Und auch von Elisabeth selbst lesen wir, sie wird erfüllt vom Heiligen Geist. Und es wird ihr klar, Maria wird den Sohn Gottes auf die Welt bringen. Was für ein Freudenschrei. Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Ich habe mich da gefragt, wie man sich wohl in so einer Situation gefühlt hätte. Der Plan war es ja eigentlich zu heiraten. Verlobt waren sie ja schon, Maria und Josef. Und von einem Moment zum anderen taucht der Engel auf und wirft im Prinzip diese Pläne über den Haufen. Und wir kennen diese Fragen, wie will man das den Leuten und den Verwandten erklären, der Sippe und der Dorfgemeinschaft. Und es war damals einfach fast undenkbar und extrem unüblich, dass eine unverheiratete junge Frau einfach schwanger wird. Und dann packt man so die Sachen zusammen und geht zu dieser Verwandten und dann sagt die: Du bist die gesegnetste unter allen Frauen. Okay, gut. Würde man sich vielleicht vorkommen wie im falschen Film? Könnte man. Aber das Spannende finde ich, dass Maria nicht diesen Weg geht. Diesen Weg der Skepsis, des Zweifels, des Fragens, was soll das? Sie geht nicht diesen Weg, den Zacharias gegangen ist, das ist der Mann von Elisabeth. Bei ihm war es nämlich so, dass der Engel erschienen ist und er hat gesagt: Schau mal, ihr werdet ein Kind bekommen im hohen Alter. Und seine Reaktion war eigentlich so: Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht jung. Also hat er schon ziemlich reserviert reagiert. Und sozusagen wie als Strafe konnte er dann bis zur Geburt von Johannes nicht mehr reden. Konnte nicht mehr sprechen. Aber Maria geht nicht diesen Weg entlang. Maria wählt den Weg des Vertrauens, den Weg des Glaubens. Es ist ja sehr interessant, wenn wir schauen, dass Elisabeth nicht sagt, glücklich bist du zu preisen, weil gerade du, Maria, erwählt worden bist. Das wäre ja sehr legitim gewesen. Hey Maria, so gesegnet bist du, dass du erwählt bist. Nein, sie sagt, glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Das griechische Wort für Glauben, die einen kennen das vielleicht schon, hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Glauben und Vertrauen. Und genau das zeigt Maria an dieser Stelle. Ich glaube, dieses Vertrauen in Gott, dieser Glaube, den ja Elisabeth so lobt, ist einer der Zutaten für dieses Rezept, für diese Weihnachtsfreude. Ein Vertrauen wie bei Maria, dass Gott sicher einen guten Plan hat, auch wenn es im ersten Moment unbequem aussieht. Ich denke, jeder hat das von uns im Leben schon mehrmals erlebt, wo du dir so schön einen Plan zurechtlegst. Und ich denke, Schweizer planen ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als andere. Du planst dir das so, dann mache ich das und eine To-Do-Liste für nächste Woche ist auch schon fertig. Das mache ich so und dann und so Jahresplanung grob. Und plötzlich kommt alles ganz anders. Der ganze Plan wird über den Haufen geworfen. Ist mir auch schon passiert und hinterher hab ich dann aber doch ganz klar die Handschrift Gottes erkennen können. Wo man einfach sieht, hey, im ersten Moment war das zwar unbequem, aber im Nachhinein, wenn ich von Anfang an vertraut hätte, geglaubt hätte, dann hätte ich sehen können, hey, das ist Gott, der da wirkt. Du denkst dir vielleicht sogar, das ist jetzt sogar viel besser rausgekommen, als wenn ich selber irgendwie was gewurschtelt hätte. Und ich glaube, dass man sich in solchen Entscheidungen, dass man wie so eine Weggabelung kommt. Gehe ich so diesen Weg von Zacharias, von diesem unsicher sein, skeptisch sein, klappt das wirklich? Wird das was? Oder den Weg von Maria. Ich weiß zwar nicht, wie es herauskommen wird, aber ich vertraue darauf, dass es gut kommen wird. Ich muss zugeben, persönlich bin ich auch oft auf der Schiene von Zacharias. Aber dieser Text hier ermutigt mich, vertrauensvoller Entscheidungen zu treffen und mir auch bewusst auch ins Handwerk pushen zu lassen von Gott, dass ich merke, okay, dann machen wir es jetzt halt anders, aber ich vertraue darauf, dass es gut wird. Gehen wir weiter im Bibeltext. Wir kommen zum Magnificat. Das ist Lukas 1, 46 bis 55. Lukas 1, 46 bis 45. Ist etwas klein, aber wer eine Bibel dabei hat, kann es auch selber lesen. Da steht: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt für Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt. Und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte. Dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Was für ein Loblied! Ich finde, man spürt da so richtig raus, dass das nicht irgendwie so eine oberflächliche Freude ist, die Maria hier hat, sondern dass es wirklich tiefgreifend ist. Und ich glaube, wir sehen, warum dieses Loblied Magnificat heißt. Magnificat kommt von Magnificare, lateinisch, heißt hochschätzen oder rühmen, Sie rühmt Gott. Und das zieht sich so wie ein roter Faden durch das ganze Lied, durch die ganze Passage. Und in der ersten Hälfte, so bis und mit Vers 50, stoßen wir dann auf die zweite Zutat für Marias Weihnachtsfreude. Die Demut. Ich glaube, auf der Grundlage von Glauben und Vertrauen kann eine echte Demut wachsen. Und das war sich Maria bewusst. Sie hat sich als eine Person gesehen, die Gott dienen will mit dem Wenigen, was sie hat. Vielleicht kann man das so in vier Wörtern zusammenfassen. Ich bin nicht würdig oder ich habe es nicht verdient. Im Fall von Maria heißt es, ich bin nicht würdig, die Mutter von Jesus zu sein, von Gottes Sohn. Oder ich bin nicht würdig, ich bin doch nur eine junge Frau aus einem Dorf, aus einem kleinen Dorf. Und das Wort Demut, das ist so eine Sache. Ne? Im deutschen Sprachgebrauch haben wir ja, kennen wir auch die falsche Demut. Das kennen wir wahrscheinlich, oder? So die Leute, die sich extrem fromm fühlen. Und wenn sie in den Vordergrund stellen, dass sie ja wirklich gar nichts können und dass sie die Schlimmsten sind von allen und ja, dass sie einfach die Verlorensten sind von allen. Aber eigentlich, da merkt man so ein bisschen das Durchschimmern, dass es wie so eine Art negativer Stolz ist. So, es geht um mich als Person. Ich kann nichts, ich bin nichts und so weiter. Dabei geht es doch bei der Demut gar nicht darum, wie so einen Contest zu halten, wie so einen Wettkampf, wer sich noch schlechter reden kann, wer sich noch schlechter darstellen kann, wer noch der Ärmere ist. Bei Maria ist es nicht so. Das Verhältnis von Diener und Herr ist zwischen ihr und Gott. Bei Maria ist es nicht, dass sie irgendwie versucht, so zwischenmenschlich sich irgendwie zu sagen, ja, schau mal, Elisabeth, ich bin eigentlich schon die Ärmste und so und ich brauche die Gnade ganz besonders. Sie sagt, nein, das ist zwischen ihr und Gott. Und sie sagt, Gott, ich bin hier als deine Dienerin. Und ich finde das faszinierend. Wenn wir uns so wie Maria vor Gott demütigen, dann heißt es, dass wir uns Gott unterstellen, dass wir das auch eben zulassen, wie ich vorher gesagt habe, dass er in den Jahresplan reinredet, in die Lebensplanung. Dann ist das wie so eine Ansage, schau mal Gott, ich bin hier unten, aber du hast es im Griff. Zeig mir, wie ich dir dienen kann, was ich machen soll. Und ich glaube, Maria sagt das nicht irgendwie verbittert oder mit zusammengebissenen Zähnen, so ein bisschen so falsche Demut. Ich glaube, sie vertraut Gott und ist sich ihrer Position bewusst. Und das wiederum füllt sie mit großer Freude, weil sie weiß, dass Gott die Dinge im Griff hat. Und als Teil von unserem kleinen Rezept heute Morgen lade ich uns ein, über Demut in unserem Leben nachzudenken. Wie sieht es aus mit seiner Ich bin nicht würdig Einstellung gegenüber den guten Dingen im Leben? Ist es eine Grundeinstellung? Was heißt, ich bin nicht würdig, aber ich kann auch dankbar etwas annehmen, wenn etwas Gutes kommt, so wie bei Maria? Oder ist die Grundeinstellung eher so, ich verdiene eigentlich schon das Beste? Ich verdiene eigentlich schon was wirklich Gutes. Und das ist auch das, was so bei der Werbung angesprochen wird. Du hast dir dieses Auto verdient. Oder gönn dir diese Kleider, tu dir was Gutes. Oder für dich nur der beste Fernseher. Und ich glaube, das kann sich so einnisten im Kopf und kann sich dann relativ schnell in Stolz umwandeln. dass man sich denkt, hey, es stimmt eigentlich. Ich habe mir das wirklich verdient. Ich habe eigentlich wirklich das Beste verdient und ich gebe mich jetzt auch nicht mit weniger zufrieden. Nein. So ein Minimum muss sein, das ist so das Minimum, was sein muss. Und im Magnificat kommt ja diese Einstellung auch vor. Die schlechte Nachricht ist, dass sie recht negativ bewertet wird. Verse 51 und 52. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Boah. Harter Tobak. Warum ist Gott hier so knallhart? Und ich glaube, er ist so knallhart in diesem Punkt, weil Stolz, oder so, hey, ich habe so etwas wirklich verdient, dass es eigentlich so wie eine unrealistische Sicht aufs Leben ist. Weil wenn man so die biblische Realität anschaut, oder das, was wir aus der Bibel herauslesen, dann ist es eigentlich die, dass wir als Menschen eigentlich gar nichts verdient haben. Ohne Gott sind wir sozusagen einfach sündige Kreaturen mit vielen Schwächen, mit vielen Mängeln. Und wir scheitern immer und immer wieder daran, das zu tun, was Gott eigentlich von uns möchte. Wenn jemand wirklich perfekt wäre, wirklich perfekt, nie einen Fehler gemacht, dann könnte man vielleicht sagen, okay, der hat das Beste verdient. Aber das Problem ist, weil wir alle Sünder sind, weil wir alle Sünde im Leben haben, ist das gerade eben nicht der Fall. Das Rezept von Marias Weihnachtsfreude kommt nicht ohne Demut aus. Und Maria ist ja hier auch nur eine von vielen biblischen Personen, biblischen Figuren, die uns die Demut vorlebt. Da gibt es wirklich extrem gute Vorbilder, wo man das lernen kann. Allen voran auch Jesus selbst. Obwohl er ja eigentlich der perfekte Mensch ist, hat er trotzdem sich vor seinen Jüngern hingekniet und hat ihnen die Füße gewaschen. Und er sagt dann diesen Jüngern, schaut mal, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander die Füße waschen. Lebt in einer demütigen Haltung, haltet euch nicht zu wichtig. Und deswegen lade ich dich dazu ein, da weitere Geschichten oder Vorbilder in der Bibel zu entdecken, zu forschen und einfach zu entdecken, was ist der Unterschied? Wie groß ist Gott? Und in welcher Stellung ist eigentlich der Mensch? So, was ist das Menschenbild? Und ich habe noch eine dritte Zutat, besser gesagt, Maria hat uns eine dritte Zutat mitgebracht in Vers 50. Von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Gottes Erbarmen, Gottes Gnade ist der Grund, warum sich Gott überhaupt noch mit den Menschen beschäftigt. Seine unverdiente Gnade ist es auch, was Maria zu diesem Loblied, zu diesem wunderbaren Magnificat anstimmen lässt. Es ist eigentlich unglaublich, dass der Schöpfer von Himmel und Erde eine junge Frau auf eine so wunderbare Art und Weise segnen will. Unglaublich, dass Gott ohne irgendeine Ausnahme alle Menschen so liebt, dass er seinen eigenen Sohn als Retter schickt. Und ich glaube, ohne diese dritte Zutat würden die ersten beiden eigentlich gar nicht wirklich Sinn machen. Es wäre nicht komplett. Was würde mir zum Beispiel der Glaube oder das Vertrauen an einen Gott helfen, der gar kein Erbarmen mit mir hat, der gar keine Gnade mit mir hat? Was wäre der Sinn von Demut gegenüber Gott, wenn ich weiß, dem ist es sowieso egal, wie es mir geht? Der nicht Gnade mit dem Diener hat, mit diesem Diener, der immer und immer wieder auf die Nase fällt. Vers 54. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hat. Und das Spannende ist ja eigentlich, wenn man so die Bibel als Ganzes betrachtet, das gilt jetzt auch gerade für die Teens, hinten so, was ist die Bibel? Das ist eigentlich ein Buch von vorne bis hinten, wo sich Gottes Gnade durchzieht, wie so ein roter Faden. Im Prinzip eigentlich sogar alle drei Zutaten. Gottes Gnade, die ist immer da. Er will den Menschen helfen. Er opfert sich auf für das Volk Israel. Und sie glauben und vertrauen ihm für eine gewisse Zeit, steigern sich aber immer mehr in einen Stolz hinein, sagen wir, ah, das haben wir eigentlich selbst verdient, das können wir auch ohne Gott. Und da hat uns Johnny letzte Woche ganz eindrücklich gezeigt, was es eben mit diesem Exil auf sich hat, wo Gott einen Schlussstrich gezogen hat, gesagt hat, hey Leute, ihr kommt jetzt ins Exil, dass ihr einfach merkt, ihr habt das jetzt nicht selber verdient, sondern ihr habt das von mir bekommen. In den Prophetenbüchern dann, so diese, da wo wir immer so durchblättern, im Unti auch, da wird auch extrem viel verheißen dem Volk Israel, aber es wird auch ganz persönlich etwas verheißen, und zwar Maria. Da steht in Jesaja 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den sie nennen wird Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Mit unendlich viel Geduld und Erbarmen hat Gott nicht nur beim Volk Israel geschaut, sondern auch ganz persönlich bei dir. Wünscht sich Gott, dass du mit ihm lebst, dass du in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm bist, dass du mit ihm zusammen durchs Leben gehst, dass du mit ihm unterwegs bist, dass du ihm wie Maria vertraust in so einer Lebenssituation, dass du in einer wirklich echten, demütigen Haltung lebst, die dankbar einfach das annimmt, was Gott gibt. Und er wünscht sich fast am meisten, dass du das Geschenk der Gnade annimmst, dieses Erbarmen. Er wünscht sich, dass du wie Maria mit einer tiefgreifenden Freude lebst, frei von Misstrauen, frei von falscher Demut, sich irgendwie bei jemandem beweisen zu müssen, oder frei von Stolz, frei von der Angst, nicht gut genug zu sein. Und diese Freiheit, dass wir das haben dürfen, das ist Gott extrem teuer zu stehen gekommen. Er hat diese Freiheit mit seinem Sohn erkauft, damit auch wir, jeder von uns, in dieses Magnificat einstimmen können. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Gott im Himmel, du siehst, wir feiern heute den dritten Advent und wir haben 3 von 4 Kerzen angezündet und wir freuen uns auf die Weihnachtsfeier, die bevorsteht, wo wir den Grund feiern dürfen, dass sich Maria so freuen konnte im Magnificat. Hilf uns, Herr, dass wir die wahre Weihnachtsfreude entdecken können, durch den Kommerz hindurch, dass wir diese Zutaten von Maria für uns auch beanspruchen können. Danke, dass wir bald Weihnachten feiern dürfen. Das ultimative Weihnachtsgeschenk an uns, dank deiner Gnade. Amen.